Die Ordnung des Binären. Eines der größten Probleme internationaler Ordnungen ist die Herstellung von Eindeutigkeit bei der Identifikation und Bezeichnung des Zustandes, in dem sich ein Staat oder System gerade befindet. Das ist vor allem dann relevant, wenn es um die Beziehung einer Macht zu anderen politischen Akteuren geht. Das wichtigste Beispiel dafür ist die Frage, ob ein Staat sich im Krieg oder im Frieden mit anderen Staaten befindet. Das ist ein alles andere als triviales Problem, wenn man an die Epochenbezeichnung Kalter Krieg denkt oder an den in jüngerer Zeit aufgekommenen Begriff des hybriden Krieges. Beide Begriffe stehen für einen Zustand der Uneindeutigkeit. Die eindeutige Antwort auf die Frage, ob man sich im Krieg oder im Frieden befindet, fällt umso schwerer, wenn es keine von allen anerkannte Instanz gibt, die bei Unklarheit oder Uneindeutigkeit verbindlich definiert, was Krieg und was Frieden heißen soll. Der Unterschied zwischen Krieg und Frieden ist von der bloßen Begrifflichkeit her nämlich keineswegs zwingend evident. Zuletzt ist diese Frage als Herausforderung nach größeren Terroranschlägen aufgetaucht, als es darum ging, ob der angegriffene Staat darauf nach dem War-Paradigm oder dem Crime-Paradigm reagieren solle. Ersteres heißt, dass mit militärischen Mitteln reagiert wird, letzteres dagegen, dass die Terrorattacken wesentlich mit polizeilichen Mitteln beantwortet werden. Bekanntlich haben die Staaten auf solche Terroranschläge in der Vergangenheit sehr unterschiedlich reagiert. Auch die westlichen Staaten, von denen die USA nach dem 11. September 2001 einen War on Terror erklärt haben. Oder die französische Regierung, die nach den Anschlägen auf das Stade de France in Paris und den Musikclub Bataclan am 13. November 2015 von einem Krieg sprach, in dem man sich befinde. Andere Regierungen haben den Begriff des Krieges vermieden und auf die Aufspürung und Verhaftung der Terroristen mit polizeilichen Mitteln gesetzt. Das War-Paradigm, wenn die Regierung ihm operativ folgte und sich nicht bloß einer Rhetorik des Krieges bediente, brachte die demokratischen Verfassungsstaaten zumeist in größere Probleme als die Terrorattacke selbst. Anders war und ist dies bei autoritären Regimen, die den Begriff des Terrorismus ein ums andere Mal nutzen, um verdeckte Kriege gegen benachbarte Staaten zu führen und die Begrenzung des Regierungshandelns durch die Verfassung des Landes mithilfe des Ausnahmezustands außer Kraft zu setzen. Das lässt sich vor allem bei Ordnungen im Übergangszustand zwischen autoritärer Herrschaft und einer ledierten Verfassungsordnung beobachten. Hier ist die Bekämpfung des Terrorismus zur Legitimationsformel einer sich ausbreitenden autoritären Herrschaft geworden. Seit den 1970er Jahren, als Terroranschläge in großem Stil zu einer Strategie im Kampf gegen die internationale Ordnung geworden sind, Terroranschläge somit, die nicht Bestandteil eines antikolonialen Partisanenkriegs waren, sondern mit denen politisch weitreichende Ziele verfolgt wurden, ist es weder der Politik noch der Wissenschaft gelungen, eine international anerkannte und verbindliche Definition von Terror und Terrorismus zu finden. In der Folge ist der Begriff zu einem Instrument geworden, mit dem sich eine Reihe von Regierungen von der Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden und von dem Verbot des Angriffskrieges in der Charta der Vereinten Nationen gelöst haben. So konnten sie nach eigenem Gutdünken und bei entsprechender Gelegenheit Kriege führen, bei denen sie das Territorium anderer Staaten angriffen und diesen Angriff als Verteidigung gegen den Terrorismus ausgaben. Wie nicht anders zu erwarten, ist dabei den Geheimdiensten die Rolle des Taktgebers zugefallen. Einige Regime inszenierten zu diesem Zweck sogar Terroranschläge gegen die eigene Gesellschaft, während andere die politische Opposition im eigenen Land als terroristische Vereinigung einstuften, um eine pseudo-juristische Handhabe bei ihrer Zerschlagung zu haben. Terrorismus als Strategie der Gewalt und als Legitimation des Gegenhandelns hat die auf der Binarität von Begriffen und Konstellationen begründete Ordnung erheblich destabilisiert. Diese Destabilisierung ist nicht nur durch die Terrorattacken selbst, sondern auch durch staatliches Gegenhandeln verursacht worden. Nun hat es in der Geschichte immer internationale Ordnungen gegeben, die nicht auf eine durch binäre Definitionen hergestellte Eindeutigkeit angewiesen waren und trotz einer vielschichtigen Begrifflichkeit politisch stabil blieben. Dabei handelt es sich zumeist um Ordnungen mit einem Hüter an der Spitze. Dieser beansprucht in unklaren Fällen und bei sich ausbreitendem Zweifel zu klären, woran man ist, im Krieg oder im Frieden. Er verfügt über eine letztinstantliche Definitionskompetenz und klärt auf dieser Grundlage, was der Fall ist und was nicht. Es handelt sich somit um eine hierarchische Ordnung, in der Eindeutigkeit durch letztinstanzliche Festlegungen von oben hergestellt wird. Eine solche Ordnung bestand, wie beschrieben, in West- und Mitteleuropa, bis sie, spätestens, mit der Reformation endete. Danach entstand eine egalitär-segmentäre Ordnung ohne Hüter, und man war mit der zwingenden Erfordernis konfrontiert, durch die Vereindeutigung der Begriffe und Bezeichnungen die Voraussetzung einer für alle zustimmungsfähigen Identifizierung der Konstellationen zu schaffen. Für einige Jahrzehnte löste man dieses Problem in Gestalt von dilatorischen Kompromissen, die auf den Reichstagen ausgehandelt wurden und aufgrund einer zeitlichen Begrenzung ihrer Geltung zustimmungsfähig waren. Dabei mehrten sich freilich die Missverständnisse und Unklarheiten, und die Provokateure in den Reihen der konfessionellen Kontrahenten nutzten das aus, um die Konflikte zu verschärfen und weitere Kompromisse unmöglich zu machen. In der Folge kam es zu einem Krieg, der sich über 3 Jahrzehnte hinzog und den man auch deswegen nicht zu beenden vermochte, weil man über keine verlässlichen Begriffe für die Verständigung und gegenseitige Vertrauensbildung verfügte. So redete man fortgesetzt aneinander vorbei und verstrickte sich in immer weitere Missverständnisse. Erst im Verlauf der sich über mehrere Jahre hinziehenden Verhandlungen in Münster und Osnabrück gelang es, ein Begriffsinstrumentarium zu entwickeln, das eine Verständigung über die Lage ermöglichte, ohne dass die Staaten auf eine ihnen übergeordnete Definitionsmacht angewiesen waren. Die Eindeutigkeit der Begriffe trat an die Stelle der fehlenden Definitionsmacht. Sie resultierte aus der Binarität völkerrechtlicher Leitbegriffe, die es ermöglichte, politische Zustände nach den Vorgaben des Entweder-Oder einander gegenüberzustellen und die Übergänge in dieser Ordnung des ausgeschlossenen Dritten eindeutig zu markieren. Die Binarität wurde zur konzeptionellen Grundlage der westfälischen Ordnung, die ohne Herrn und Hüter auszukommen vermochte, weil die Eindeutigkeit der Begriffe an die Stelle des letztinstanzlichen Entscheiders trat. Der Gedanke, die Konstellationen zwischen den politischen Akteuren nach dem Grundsatz des Entweder-Oder und des ausgeschlossenen Dritten zu ordnen, war im 17. Jahrhundert nicht unbedingt neu. Er findet sich bereits bei dem römischen Politiker und Juristen Marcus Tullius Cicero in der Formel Inter pacem et bellum nihil medium intersit, was heißt, dass es zwischen Krieg und Frieden kein Mittleres geben dürfe. Der Konjunktiv in der Formel steht dafür, dass es sich für Cicero um keine Seins-, sondern eine Sollensformulierung handelte, da die Eindeutigkeit eines Entweder-Oder, eines Friedens- oder Kriegszustands in der soziopolitischen Welt nicht vorgefunden wird, sondern hergestellt werden muss. Thomas Hobbes hat die noch nicht nach den Vorgaben des Binären geordneten Verhältnisse als Naturzustand bezeichnet, bei dem man nicht wisse, ob man es beim anderen mit Freund oder Feind zu tun habe. Deswegen sei es angezeigt, sich so zu verhalten, als ob jeder andere ein Feind wäre. Daraus erwächst eine ständige Kampfbereitschaft. Präventive und präemptive Gewalt sind unter diesen Umständen an der Tagesordnung. Es ist die Ungewissheit eines nicht binär geordneten Zustands, die Sorglosigkeit verbietet und zu generalisiertem Misstrauen als Überlebensvoraussetzung zwingt. Dieser Naturzustand muss überwunden werden, was bei Hobbes durch die Einsetzung eines Oberherrn erfolgt, der als Souverän zum Hüter des Gesellschaftszustandes wird. Über den Souveränen, die für Hobbes mit Blick auf Europa immer im Plural vorhanden sind, gibt es jedoch keinen Herrn, so dass zwischen ihnen der Naturzustand fortbesteht. Die Akzeptanz der Binaritätsregeln durch die Souveräne, so lässt sich über Hobbes hinausgehend festhalten, ist keine Kompensation für den fehlenden Oberherrn, denn sie schafft keinen verlässlichen Frieden, aber sie begrenzt immerhin die Folgen dieses Fehlens durch das Entweder-Oder zwischen Krieg und Frieden, wenn es nur 2 Aggregatzustände der zwischenstaatlichen Beziehungen gibt, weil sich die Souveräne auf dieses Entweder-Oder geeinigt haben, nämlich Krieg oder Frieden, dann schafft das eine Ordnung, in der man sich orientieren kann. Die Binarität ist der Ersatz für den fehlenden Hüter, beziehungsweise ermöglicht Orientierung in einer Ordnung ohne Hüter. In der politischen Realität läuft es darauf hinaus, dass eine binäre Ordnung gestiftet werden muss, was bedeutet, dass die relevanten Akteure sich in Abkommen und Verträgen auf eine solche Ordnung verständigen und danach bereit und willens sein müssen, diese gegen Feinde und Störer durchzusetzen. Solche Feinde und Störer zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Dazwischen, ein Mittleres oder auch Weiteres auszunutzen suchen und von hier aus gegen die Ordnung des Binären agieren. Eine Ordnung des Binären muss also, wie sich anhand der europäischen Geschichte seit dem 17. Jahrhundert zeigen lässt, immer wieder verteidigt und aufs Neue zur Geltung gebracht werden. Das funktioniert im Großen und Ganzen so lange, wie sich die als souverän anerkannten politischen Akteure vom Fortbestand dieser Ordnung Vorteile versprechen und somit bereit sind, sich für sie einzusetzen. Die Ordnung des Binären ist nicht auf die Kontrastierung von Krieg und Frieden beschränkt, sondern macht das ausgeschlossene Dritte zum durchgängigen Ordnungsprinzip, in der Entgegensetzung von innen und außen mit den entsprechenden Kompetenzzuweisungen an die Staatsorgane, in der Unterscheidung zwischen Polizei und Militär etwa oder zwischen Inlands- und Auslandsgeheimdienst, weiterhin in der zwischen Staaten Krieg und Bürgerkrieg oder auch im Kriege selbst zwischen Kombattanten und Nonkombattanten. Auf letztgenannter Unterscheidung beruht das Recht im Krieg, das Jus in Bello, weil nur bei Beachtung dieses Unterschieds eine Kapitulation als verbindlicher Rechtsakt möglich ist. Kapitulation als Rechtsakt verbietet die Massakrierung der Wehrlosen und macht Gewaltakte gegen Nonkombattanten zum Kriegsverbrechen, wie ja die Unterscheidung von Kombattanten und Nonkombattanten generell diejenigen, die sich an den Kampfhandlungen nicht beteiligen, unter den Schutz der obsiegenden Seite stellt. Ein drittes gibt es nicht. Erst das Tertium non datur der Binarität schafft die Voraussetzungen dafür, dass für den Übergang von dem einen zum anderen, vom Krieg zum Frieden oder auch umgekehrt, Rechtsregeln aufgestellt und verbindlich gemacht werden können, in denen sich die Ordnung als solche erweist, als Kriegserklärung oder Friedensschluss, als Mobilmachung oder Kapitulation, als Waffenstillstand oder Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Es lief also auf eine normative Durchlöcherung der binären Ordnung hinaus, als Michael Walzer in seiner Beschäftigung mit dem alliierten Bombenkrieg von 1943 bis 1945 und den Luftangriffen auf die Wohnquartiere von Arbeitern der Rüstungsindustrie von diesen als Semikombattanten sprach, um die Bombenangriffe zu rechtfertigen. Damit war ein Dazwischen im Spiel, das die Ordnung des Binären aufsprengte.